Prabhupada, der Mensch, der Weise, sein Leben, sein Vermächtnis. Von Satswarup Das Goswami. Vorgeschichte. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami, später bekannt als Srila Prabhupada, sollte erst nach 1965 in aller Welt berühmt werden, nach seiner Ankunft in Amerika. Vor seiner Abreise aus Indien hatte er 3 Bücher verfasst. In den nächsten 12 Jahren sollten es über 70 werden. Vor seiner Abreise hatte er einen Schüler eingeweiht. In den nächsten 12 Jahren sollte er mehr als 4000 einweihen. Und vor seiner Abreise glaubte kaum jemand ernsthaft daran, dass er seinen Traum von einer weltweiten Gesellschaft von Krishna-Devotis jemals verwirklichen könnte. Aber im Verlauf des nächsten Jahrzehnts gründete er tatsächlich die Internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein und eröffnete über 100 Zentren. Vor seiner Schiffsreise nach Amerika hatte er Indiens Grenzen nie überschritten, aber in den nächsten 12 Jahren sollte er als Missionar des Krishna-Bewusstseins viele Male um die Welt reisen. Obwohl sein Lebenswerk, die Bildung einer revolutionären spirituellen Bewegung, erst Gestalt anzunehmen schien, als er sich schon im reifen Alter befand, so legten doch die ersten 69 Jahre seines Lebens den Grundstein dazu. Und obwohl Srila Prabhupada und seine Lehren für die Amerikaner eine unerwartete und fremdartige Erscheinung waren, er sah aus wie der Flaschengeist aus Aladdins Wunderlampe, so war er doch der orthodoxe Repräsentant einer jahrhundertealten kulturellen Tradition. Srila Prabhupada wurde am 1. September 1896 in Kalkutta geboren. Sein Vater, Gur Mohan De, ein Stoffhändler, und seine Mutter Rajani gaben ihm den Namen Abhay Charan. Nach alter bengalischer Tradition ließen die Eltern einen Astrologen das Horoskop des Kindes erstellen, und die glückverheißende Deutung stimmte sie hoch erfreut. Der Astrologe sagte voraus, dieses Kind würde im Alter von 70 Jahren den Ozean überqueren, ein großer Verfechter der Religion werden und 108 Tempel eröffnen. Abhays Elternhaus in der Harrison Road 151 lag im indischen Viertel von Nordkalkutta. Abhays Vater Gur Mohan De gehörte der aristokratischen Suvarna Vanik Händlerkaste an. Er war mit den wohlhabenden Mulliks verwandt, die seit Jahrhunderten mit den Briten Gold- und Salzhandel betrieben. Ursprünglich waren die Mulliks Mitglieder der Familie De gewesen, eines Gotra, das auf den weisen Gautama in grauer Vorzeit zurückgeht. Während der Mogulperiode im vorbritischen Indien hatte jedoch ein mohammedanischer Herrscher einem reichen, einflussreichen Zweig der Des den Titel Mullig verliehen, was in etwa dem Rang eines englischen Lords entspricht. Einige Generationen später heiratete eine Tochter der Des in die Familie der Mulliks ein und seitdem waren die beiden Familien eng miteinander verbunden geblieben. Ein ganzer Straßenzug beiderseits der Harrison Road gehörte Lokanath Mullig und Gur Mohan und seine Familie bewohnten ein paar Zimmer in einem dreistöckigen Gebäude, das sich auch im Besitz der Mulligs befand. Gegenüber dem Haus der Des auf der anderen Straßenseite stand ein Radha-Govinda-Tempel, in dem die Mulliks bereits seit 150 Jahren die Bildgestalten Radhas und Krishnas verehrten. Die Bildgestaltenverehrung und der Unterhalt der Priester, die sich um die Verehrung kümmerten, wurde durch mehrere Läden in den Gebäuden der Mulliks finanziert. Jeden Morgen vor dem Frühstück besuchten die Mulliks den Tempel, um die Bildgestalten Radha Govinda zu sehen. Sie brachten auf einem großen Tablett gekochten Reis, Kachoris und Gemüse da und verteilten dann das Prasadam an die morgendlichen Tempelbesucher aus der Nachbarschaft. Zu den täglichen Besuchern zählte auch Abhay Charan, der seine Mutter, seinen Vater oder den Diener begleitete. Gur Mohan war ein reiner Vaishnava und er erzog seinen Sohn im Krishna-Bewusstsein. da seine eigenen Eltern ebenfalls Vaishnavas gewesen waren, hatte Gurmohan niemals Fleisch, Fisch, Eier, Tee oder Kaffee angerührt. Er hatte eine helle Hautfarbe und war von zurückhaltendem Wesen. Bevor er abends seinen Tuchladen zusperrte, stellte er immer eine Schüssel Reis auf den Boden, damit die hungrigen Ratten nicht die Stoffe annagten. Zu Hause angekommen, las er dann gewöhnlich in den beiden wichtigsten Schriften der bengalischen Vaishnavas, dem Chaitanya Charitamrita und dem Srimad Bhagavatam, chantete auf seiner Japa-Kette und verehrte die Bildgestalt Sri Krishnas. Er war ein sanfter und liebevoller Vater und bestrafte aber ihn niemals. Selbst wenn er sich genötigt sah, ihn zu tadeln, entschuldigte er sich zunächst. »Du bist mein Sohn, und ich muss dich jetzt zurechtweisen. Das ist meine Pflicht. Selbst der Vater Chaitanya Mahaprabhus hat seinen Sohn hin und wieder getadelt. Also nimm es mir nicht übel.« Die Hingabe seines Vaters an Sri Krishna prägte sich Prabhupada unauslöschlich ein. Das Bild von seinem spätabends von der Arbeit zurückkehrenden Vater, der Sri Krishna gewissenhaft auf dem Hausaltar verehrte, blieb ihm immer im Gedächtnis. »Wir schliefen schon«, erinnerte sich Prabhupada, »und Vater führte die Arati aus. Der Klang der Glocke, Ding, 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 weckte uns auf, und wir sahen unseren Vater sich vor Krishna verneigen.« Gurmohan wollte, dass sein Sohn ein richtiger Vaishnava würde. Er träumte davon, dass Abhay ein Diener Radhas und Krishnas und ein Prediger des Bhagavatam würde und dass er die hingebungsvolle Kunst des Medanga-Spielens erlernte. Er bewirtete regelmäßig Sadhus in seinem Haus und jeden, der bei ihm zu Gast war, bat er, »Bitte segne meinen Sohn, auf dass Srimati Radharani ihm ihre Segnungen gewähren möge.« Als Abhays Mutter davon sprach, dass ihr Sohn später einmal ein britischer Anwalt werden sollte, was ein Studium in London bedeutet hätte, fand ein Onkel des Jungen diese Idee gut. Aber Gurmohan wollte nichts davon wissen. Wenn Abhay nach England ginge, würde er vielleicht die Kleidung und den Lebenswandel der Europäer annehmen. »Er wird lernen, wie man trinkt und den Frauen nachjagt«, wandte Gurmohan ein. »Mir liegt nichts an seinem Geld.« Gurmohan sorgte dafür, dass Abhay schon von klein auf so geschult wurde, wie er es geplant hatte. Er stellte einen berufsmäßigen Medanga-Spieler ein, der Abhay die klassischen Kirtan-Rhythmen beibrachte. Rajani war skeptisch. »Was hat es für einen Sinn, einem so kleinen Kind Medanga-Spielen beizubringen? Das ist nicht wichtig.« Aber Gurmohan träumte von einem Sohn, der Bhajan sang, Medanga spielte und über das Srimad Bhagavatam sprach. Abhays Mutter Rajani war 30 Jahre alt, als er zur Welt kam. Genau wie ihr Ehemann entstammte sie einer alteingesessenen Gaudiya-Vaishnava-Familie. Ihre Hautfarbe war dunkler als die ihres Mannes und während er von ruhigem Wesen war, hatte sie ein eher feuriges Temperament. Aber er sah seinen Vater und seine Mutter friedlich zusammenleben. Kein ernstzunehmender Ehekonflikt und keine komplizierten Zerwürfnisse bedrohten jemals den häuslichen Frieden. Rajani war keusch und religiös, eine ideale Hausfrau im traditionellen vedischen Sinne, die ihren Ehemann und ihre Kinder aufopfernd umsorgte. Aber er sah die einfachen und rührenden Bemühungen seiner Mutter, die betete und sich Gelübde auferlegte, damit ihm ja nichts zustoße. Abhay war nicht nur Gurmohans, sondern auch Rajanis Lieblingskind. Aber während sich die Liebe ihres Ehemanns darin äußerte, dass er nachsichtig war und sich über den spirituellen Werdegang seines Sohnes Gedanken machte, drückte sich ihre Liebe in der Bemühung aus, Abhay vor allen Gefahren und Krankheiten und vom Tod zu beschützen. Bei Abhays Geburt legte sie das Gelübde ab, nur noch mit der linken Hand zu essen, bis ihr Sohn dies bemerken und sie fragen würde, warum sie denn mit der falschen Hand esse. Als der kleine Abhay sie eines Tages danach fragte, hörte sie sofort damit auf. Dies war nur eine von verschiedenen selbstverordneten Maßnahmen zu seinem Schutz gewesen, denn sie glaubte, dass ihr Gelübde sein unbeschadenes Heranwachsen wenigstens so lange garantieren würde, bis er sie danach fragte. Seine Mutter brachte ihn oft zum Ganges und badete ihn eigenhändig. Als er die Ruhe bekam, kurierte sie ihn mit heißen Puris und frittierten gesalzenen Auberginen. Manchmal, wenn Abai krank war, zeigte er seine Eigensinnigkeit, indem er sich strikt weigerte, Medizin einzunehmen. Aber seine Mutter war ebenso entschlossen, wie er stur war, und so verabreichte sie ihm die Medizin gewaltsam. Wenn Abai nicht in die Schule gehen wollte, war sein Vater nachgiebig, während Rajani darauf bestand, dass er gehen müsse, und sie stellte sogar einen Mann an, der ihn zur Schule brachte. Für die meisten Bewohner Nordindiens ist Sri Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes. Dieses Verständnis von Krishna steht im Einklang mit der Überlieferung der vedischen Schriften, insbesondere der Bhagavad Gita, dem meistgelesenen Werk der vedischen Literatur. Es war also ganz natürlich, dass Krishna-Bewusstsein Abai von Kindesbeinen an im Blut lag. Darüber hinaus war sein Vater ein tief religiöser Mann, und in späteren Jahren sprach Srila Prabhupada von ihm als einem reinen Geweihten Krishnas. Gurmohan pflegte seinen Sohn schon in den nahegelegenen Radha-Krishna-Tempel, den Radha-Govinda-Mandir mitzunehmen, als dieser noch nicht einmal laufen konnte. Prabhupada erinnerte sich später: Ich stand stundenlang beim Tor des Radha-Govinda-Tempels und brachte dem Radha-Govinda-Murti Gebete dar. Krishna sah mit seinen Lotusaugen so schön aus. Abai war auch fasziniert von Sri Jagannath's Ratha Yatra Festival, das jährlich in Kalkutta stattfand. Das größte Ratha Yatra in Kalkutta wurde beim Radha Govinda Mandir abgehalten, wo drei separate Wagen die Bildgestalten von Jagannath, Krishna, Balaram und Subhadra trugen. Die Fahrtroute der Wagen begann beim Radha Govinda Tempel und verlief ein kurzes Stück die Harrison Road herunter und führte dann denselben Weg wieder zurück. Im Anschluss daran verteilten die Tempelpriester große Mengen von Jagannaths Prasadam an die Zuschauer. Das Ratha Yatra wird in vielen Städten Indiens abgehalten, doch das eigentliche Ratha Yatra, an dem jedes Jahr Millionen von Pilgern teilnehmen, findet 500 Kilometer südlich von Kalkutta in Jagannath Puri statt. Zur Erinnerung an eines der ewigen transzendentalen Spiele Sri Krishnas werden in Puri seit Jahrhunderten drei hölzerne, 14 Meter hohe Wagen von der Menge eine 3 Kilometer lange Paradestrecke entlang gezogen. Abai hörte, dass Sri Chaitanya vor 400 Jahren auf dem Ratha Yatra in Puri getanzt und in Ekstase Hare Krishna gesungen hatte. Abai schaute sich manchmal den Zugfahrplan an oder fragte nach dem Fahrpreis nach Puri. Und in seiner Fantasie malte er sich aus, wie er das nötige Geld zusammenbekommen und nach Puri fahren würde. Abai wollte sein eigenes Ratha Yatra veranstalten. Zu diesem Zweck brauchte er einen Wagen. Und so wandte er sich an seinen Vater um Hilfe. Gurmohan kaufte ihm eine gebrauchte, einen Meter hohe Nachbildung eines Rad, eines Wagens. Und Vater und Sohn konstruierten gemeinsam tragende Stützen und setzten einen Baldachin obendrauf, der, so gut es eben ging, dem der großen Wagen in Puri glich. Abai wies seine Spielkameraden, insbesondere seine Schwester Bhavatarini, verschiedene Aufgaben zu, und so wurde er ganz von selbst ihr Anführer. Auf sein inständiges Bitten hin erklärten sich amüsierte Mütter aus der Nachbarschaft bereit, eigens verschiedene Speisen zu kochen, damit er beim Ratha Yatra Festival Prasadam verteilen könne. Genau wie das Festival in Puri fand Abais Ratha Yatra an 8 aufeinanderfolgenden Tagen statt. Seine Familienmitglieder kamen zusammen und Kinder aus der Nachbarschaft sangen, spielten Trommel und Karatals und zogen den Wagen in einer Prozession hinter sich her. Als Abai ungefähr 6 Jahre alt war, bat er seinen Vater um eine Bildgestalt, die er selbst verehren könnte. Seit frühester Kindheit hatte er seinen Vater bei der Puja beobachtet und regelmäßig die Verehrung von Radha Govinda mitverfolgt. Und jetzt dachte er: Wann werde ich Krishna genauso verehren können? Gurmohan kaufte kleine Radha Krishna Bildgestalten und schenkte sie seinem Sohn. Von da an weihte der kleine Abai alles, was er aß, zuerst Radha und Krishna. Und nach dem Vorbild seines Vaters und der Priester von Radha Govinda brachte er seinen Bildgestalten eine Ghee-Lampe dar. und legte sie nachts zur Ruhe. Als Srila Prabhupada Ende der 60er Jahre große Radha-Yatra-Festivals in amerikanischen Städten einführte und begann, in den ISKCON-Tempeln Radha-Krishna-Bildgestalten aufzustellen, erklärte er, dass er all dies von seinem Vater gelernt habe. Der einzige sehr wichtige Aspekt des Krishna-Bewusstseins, den er nicht von seinem Vater vermittelt bekommen habe, so sagte er, sei die Bedeutsamkeit des Drucks und des Vertriebs transzendentaler Literatur gewesen. Dies habe er später erst von seinem spirituellen Meister gelernt, dem er als junger Mann begegnet sei. Während Abais College-Zeit sah sich sein Vater nach einer Ehefrau für ihn um. Seine Wahl fiel auf Radharani Datta, eine Tochter einer befreundeten Händlerfamilie. Abai wohnte ein paar Jahre weiterhin bei seiner Familie und sie bei der ihren. So wurde ihm die Last, eine Familie unterhalten zu müssen, nicht sofort aufgebürdet. Zunächst einmal musste er sein Studium beenden. Aber im vierten Studienjahr kamen Abai immer mehr Zweifel, ob er sein Diplom annehmen sollte. Er war ein Sympathisant der nationalistischen Bewegung geworden, die für nationale Schulen und eine eigenständige indische Regierung eintrat. Unter den Schulkollegen Abais befand sich im nächsthöheren Jahrgang ein feuriger Nationalist, Subhas Chandra Bose. Bose sollte später der Befehlshaber der indischen Nationalarmee werden, die aufgestellt wurde, um die britische Fremdherrschaft niederzuwerfen. Als Subhas Chandra Bose die Studenten aufrief, Indiens Freiheitskampf zu unterstützen, stieß er bei Abai auf ein offenes Ohr. Abai schätzte Boses Gottvertrauen, seine Begeisterung und seine Entschlossenheit. Er hatte kein Interesse an politischen Aktionen, aber das Ideal der Unabhängigkeitsbewegung sagte ihm zu. Der Aufruf zu Swaraj, Unabhängigkeit, der im Untergrund erklang, begeisterte praktisch alle Studenten, auch Abai. Abai war vor allem an Mohandas K. Gandhi interessiert. Gandhi hatte immer eine Bhagavad Gita bei sich und sagte, dass er von ihr mehr als von jedem anderen Buch geleitet werde. Er führte ein reines Leben, aß kein Fleisch und enthielt sich der Berauschung und der unzulässigen Sexualität. Er lebte so einfach wie ein Sadhu, schien jedoch rechtschaffener zu sein als die bettelnden Sadhus, die Abai so oft gesehen hatte. Abai las Gandhis Reden und verfolgte seine Aktivitäten. Gandhi könnte es vielleicht gelingen, so dachte er, der Spiritualität im praktischen Leben Geltung zu verschaffen. Gandhi rief die indischen Studenten auf, ihr Studium abzubrechen. Die von Ausländern geführten Schulen, erklärte er, erzeugten eine Sklavenmentalität. Wer eine solche Schule besuche, werde lediglich zu einer Marionette in den Händen der Briten. Trotzdem war ein College-Diplom die Voraussetzung für eine erfolgreiche Karriere. Abai wägte seine Entscheidung sorgfältig ab und 1920, nachdem er sein viertes Jahr am College absolviert und das Examen bestanden hatte, weigerte er sich, sein Diplom entgegenzunehmen. Auf diese Weise tat er seinen Protest kund und signalisierte, dass er Gandhis Aufruf Folge leistete. Nach dem Gemetzel von Jallianwala Bagh, wo britische Soldaten hunderte von unbewaffneten Indern, die zu einem friedlichen Treffen zusammengekommen waren, erschossen hatten, rief Gandhi zum totalen passiven Widerstand auf und seine Anhänger begannen, alles zu boykottieren, was britisch war. Dadurch, dass Abai sein Diplom ablehnte, war er Gandhis Unabhängigkeitsbewegung einen Schritt näher gerückt. Abais Vater war zwar beunruhigt, doch er machte seinem Sohn keine Vorwürfe. Seine Sorge war Abais Zukunft, weniger die Geschicke der indischen Politik. Deshalb vermittelte er Abai eine gute Arbeitsstelle in der Firma eines prominenten Freundes der Familie, Dr. Kartik Chandra Bose. Dr. Bose, ein bekannter Chirurg und Hersteller chemischer Produkte, hatte sein eigenes Unternehmen, das Bose-Laboratorium in Kalkutta, und er nahm Abai gern als Abteilungsleiter in seine Firma auf. Srila Prabhupada erinnerte sich im Verlauf seines Lebens viele Male an seine erste Begegnung mit seinem spirituellen Meister, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, im Jahre 1922. Und jedes Mal war er tief bewegt. Zuerst hatte er ihn gar nicht kennenlernen wollen, denn all die sogenannten Sadhus, die das Haus seines Vaters zu besuchen pflegten, hatten auf ihn keinen Eindruck gemacht. Aber ein Freund Abhays bestand darauf, dass er mitkomme und führte ihn ins Zentrum der Gaudiya Math. Dort geleitete man die beiden auf die Dachterrasse des Hauses zu Bhakti Siddhanta Saraswati. Abhay und sein Freund hatten sich kaum respektvoll vor dem Heiligen verneigt und schickten sich gerade an, sich zu setzen, da sagte dieser schon: »Ihr seid gebildete junge Männer. Warum predigt ihr nicht Sri Chaitanyas Botschaft auf der ganzen Welt?« Abhay war sehr überrascht, dass der Sadhu sie sofort bat, Prediger zu werden und ihn in seiner Mission zu unterstützen. Bhaktisiddhanta Saraswati beeindruckte ihn, aber er wollte ihn mit intelligenten Fragen auf die Probe stellen. Abhay trug einen weißen Khadi-Stoff, wodurch man sich damals in Indien als ein Anhänger von Gandhis Befreiungsbewegung zu erkennen gab. Als Verfechter des indischen Nationalismus fragte Abhay daher: »Wer wird Chaitanyas Botschaft Gehör schenken? Wir sind ein geknechtetes Land. Zuerst einmal muss Indien unabhängig werden. Wie können wir Indiens Kultur verbreiten, wenn wir unter britischer Herrschaft stehen?« Srila Bhaktisiddhanta erwiderte, dass das Krishna-Bewusstsein weder auf einen Umschwung in Indiens Politik zu warten brauche, noch davon abhängig sei, wer regiere. Krishna-Bewusstsein ist so wichtig, dass es keinen Aufschub dulde. Aber er war sehr erstaunt über diese Kühnheit. Ganz Indien war in Aufruhr und schien das zu unterstützen, was Abhay gesagt hatte. Viele berühmte Führer in Bengalen, viele Heilige, ja sogar Gandhi selbst, samt und sonders Männer mit Bildung und spirituellen Idealen, hätten wahrscheinlich ähnlich argumentiert und die Aussagen dieses Sadhu in Frage gestellt. Aber Srila Bhaktisiddhanta erklärte, dass alle Regierungen nur vorübergehende Erscheinungen seien. Die ewige Realität sei das Krishna-Bewusstsein und das wahre Ich sei die spirituelle Seele. Kein von Menschenhand errichtetes politisches System könne der Menschheit helfen. So laute das Urteil der vedischen Schriften und der Nachfolge der spirituellen Meister. Wahrer Dienst am Wohl der Allgemeinheit, so sagte er, müsse über zeitweilige Belange hinausgehen und den Menschen auf sein nächstes Leben und seine ewige Beziehung zum Höchsten vorbereiten. Abhay war schnell klar geworden, dass er hier ganz gewiss keinen von diesen zwielichtigen Sadhus vor sich hatte. Er hörte Srila Bhaktisiddhanta aufmerksam zu und merkte, dass ihn seine Argumente allmählich überzeugten. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati zitierte Sanskrit-Verse aus der Bhagavad Gita, in denen Sri Krishna erklärt, dass ein Mensch alle anderen religiösen Verpflichtungen aufgeben und sich ihm, der höchsten Persönlichkeit Gottes, ergeben solle. Abhay hatte Sri Krishna und seine Lehren in der Bhagavad Gita nie vergessen und seine Familie hatte seit jeher Sri Chaitanya Mahaprabhu verehrt, für dessen Mission sich Bhaktisiddhanta Saraswati einsetzte. Aber er war erstaunt, die gleichen Lehren so meisterhaft präsentiert zu hören. Abhay gab sich geschlagen, was ihm jedoch keineswegs unangenehm war. Als die Diskussion nach 2 Stunden beendet war, gingen er und sein Freund die Treppe hinunter, wieder hinaus auf die Straße. Srila Bhaktisiddhantas Erklärung, dass die Unabhängigkeitsbewegung eine vorübergehende, unvollkommene Sache sei, hatte einen tiefen Eindruck in Abhay hinterlassen. Er betrachtete sich nun weniger als Nationalisten, sondern vielmehr als einen Anhänger Bhaktisiddhanta Saraswatis. Er dachte auch, dass es besser gewesen wäre, unverheiratet zu sein. Diese große Persönlichkeit bat ihn zu predigen. Er hätte sich ihm sofort anschließen können, aber seine Familie zu verlassen schien ihm unverantwortlich zu sein. »Er ist großartig«, sagte Abhay zu seinem Freund. »Bei ihm ist die Botschaft Sri Chaitanyas in sehr guten Händen.« Srila Prabhupada erinnerte sich später, dass er Bhaktisiddhanta Saraswati im Grunde an diesem Abend als seinen spirituellen Meister angenommen hatte. »Nicht offiziell«, sagte Prabhupada, »aber im Herzen. Ich wusste, dass ich eine wunderbare heilige Persönlichkeit getroffen habe.« Nach seiner ersten Begegnung mit Bhaktisiddhanta Saraswati begann Abhay mehr mit den Devotis der Gaudiya Math zu verkehren. Sie gaben ihm Bücher und erzählten ihm die Lebensgeschichte ihres spirituellen Meisters. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati war ein Sohn Bhaktivinoda Thakurs, eines weiteren großen Vaishnava-Lehrers in der Schülernachfolge Sri Chaitanyas. Vor der Zeit von Bhaktivinod waren die Lehren Sri Chaitanyas von verschiedenen Lehrern und Sekten verdreht worden, die unrechtmäßigerweise den Anspruch erhoben hatten, Anhänger Sri Chaitanyas zu sein, wenngleich sie in vielen Punkten grundlegend von seinen reinen Lehren abwichen. Dies schadete dem guten Ruf des Vaishnavatums. Doch seine unermüdliche schriftstellerische Tätigkeit sowie sein hoher Rang als Regierungsbeamter halfen Bhaktivinoda Thakur, dessen Ansehen wiederherzustellen. Er predigte, dass die Lehren Sri Chaitanyas die höchste Form des Theismus seien und sich nicht auf bestimmte Sekten, Religionen oder Nationen beschränken, sondern vielmehr für alle Menschen auf der Welt bestimmt sei. Er prophezeite, dass sich Sri Chaitanyas Lehren über die ganze Welt verbreiten würden, und er sehnte diese Zeit herbei. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati vermittelte die Schlussfolgerung von Sri Chaitanyas Lehren, nämlich dass Sri Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist und dass das Chanten seiner heiligen Namen die wichtigste aller religiösen Übungen ist. In früheren Zeiten habe man Gottesbewusstsein auch mittels anderer Methoden erlangen können, aber im gegenwärtigen Zeitalter des Kali sei nur das Chanten von Hare Krishna wirksam. Bhaktivinoda Thakur und Bhaktisiddhanta Saraswati beriefen sich auf die Schriften wie das Brihan Naradiya Purana und die Upanishaden und hoben die Bedeutung des Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare mit Nachdruck hervor. Abhay kannte diese Aussagen der Schriften. Er kannte auch das Chanten und er kannte die Schlussfolgerung der Gita. Aber nun, als er begierig die Werke der großen Acharyas las, wurde ihm die Tragweite der Mission Sri Chaitanyas von Neuem bewusst. Jetzt entdeckte er die Tiefe seines eigenen Vaishnava-Erbes und dessen Macht, den Menschen in diesem problembeladenen Zeitalter zu ihrem höchsten Wohl zu verhelfen. Aus geschäftlichen Gründen zog Abhay mit seiner Frauenfamilie nach Allahabad, wo er im Jahre 1932 die Einweihung erhielt und ein Schüler Bhaktisiddhanta Saraswatis wurde. Die nächsten 30 Jahre seines Lebens in Indien sind die Geschichte eines unbeirrbaren, stetig anwachsenden Wunsches, Krishna-Bewusstsein weltweit zu predigen, wie sein spiritueller Meister es ihm aufgetragen hatte. Abhays Familienpflichten und sein Predigen gerieten jedoch offenbar miteinander in Konflikt. Seine Frau führte wohl zu Hause ein religiöses Leben, konnte sich aber nicht mit dem Gedanken anfreunden, für die Verbreitung des Krishna-Bewusstseins irgendwelche Opfer zu erbringen. Während Abhay in seinem Haus Zusammenkünfte abhielt und über die Bhagavad Gita sprach, zog sie es vor, im oberen Stockwerk zu bleiben und Tee zu trinken. Aber trotz ihres Eigensinns verlor Abhay nicht die Geduld und versuchte weiterhin, sie mit einzubeziehen. Als Verkäufer pharmazeutischer Produkte war Abhay sehr viel mit der Eisenbahn unterwegs, insbesondere in Nordindien. Wenn er reich würde, könnte er mit dem Geld die Mission Bhaktisiddhanta Saraswatis unterstützen, und dieser Gedanke spornte ihn bei seinen Geschäften an. Abhay war nicht in der Lage, seinen spirituellen Meister auf dessen Reisen zu begleiten oder ihn oft zu besuchen. Aber er versuchte, seine Geschäftsreisen so einzurichten, dass er immer gerade dann nach Kalkutta kam, wenn sein spiritueller Meister ebenfalls dort war. So gelang es ihm, seinen spirituellen Meister in den nächsten 4 Jahren ungefähr 12 Mal zu sehen. Obwohl Srila Bhaktisiddhanta Saraswati derart schlagfertig gegen andere Philosophien zu argumentieren wusste, dass sich ihm selbst seine eigenen Schüler nur vorsichtig näherten, wenn er allein dasaß, und obwohl Abhays Kontakt mit ihm recht begrenzt war, war Srila Bhaktisiddhanta Saraswati immer sehr nett zu ihm. Prabhupada erinnerte sich später: Manchmal kritisierten mich meine Gottbrüder, denn ich unterhielt mich ziemlich ungezwungen mit ihm, und sie zitierten das englische Sprichwort »Fools rush in where angels fear to tread«. Narren poltern da herein, wohin Engel sich kaum auf Zehenspitzen wagen. Aber ich dachte dann, na, ja, mag sein, aber so bin ich eben. Mein Guru Maharaj behandelte mich immer sehr, sehr wohlwollend. Im Jahre 1935 trug Abai anlässlich des 62. Geburtstages von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati bei einer Zusammenkunft seiner Gottbrüder in Bombay ein Gedicht und ein Essay vor. Beides fand großen Anklang und wurde infolgedessen im Magazin der Gaudiya Math, der Harmonist, abgedruckt. Einer der Gottbrüder verlieh Abai spaßeshalber den Titel Kavi, gelehrter Poet. Doch die wahren Lorbeeren für sein erstes veröffentlichtes Werk erntete Abai, als Srila Bhaktisiddhanta Saraswati das Gedicht in seine Hände bekam und Gefallen daran fand. Eine der Strophen gefiel Srila Bhaktisiddhanta Saraswati so sehr, dass er es sich nicht nehmen ließ, sie all seinen Gästen zu zeigen. Absolute is sentient, thou hast proved. Impersonal calamity, thou hast moved. Sinngemäß: Du hast bewiesen, dass die absolute Wahrheit eine empfindende Person ist, und du hast die unheilvolle Unpersönlichkeitslehre widerlegt und zurückgedrängt. Irgendwie hatte Abai in dieser einfachen Strophe die Essenz des Predigergeistes seines spirituellen Meisters, eines erklärten Gegners aller unpersönlichen Philosophien, zum Ausdruck gebracht. Und Srila Bhaktisiddhanta sah darin einen Hinweis, wie gut Abai die Gedanken seines Gurudevas kannte. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati war auch über Abais Essay sehr erfreut und er zeigte es einigen seiner vertrauten Schüler. Was immer er schreibt, wies er den Redakteur des Harmonist an, drucke es ab. Eine der bedeutungsvollsten Begegnungen Abais mit seinem spirituellen Meister fand im Jahre 1935 in Vrindavan statt. Abai war kein Neuling mehr, sondern ein fortgeschrittener Schüler, der als Haushälter sein Möglichstes tat. Eines Tages, als Srila Bhaktisiddhanta mit Abai und einigen anderen Schülern am Radhakunda entlang ging, kam er auf ein vertrauliches Thema zu sprechen. Er sagte zu Abai, dass sich einige seiner führenden Schüler in den Haaren legen und dass ihm dies sehr viel Kummer bereite. Die Schüler hätten sich darüber gestritten, wer welche Vergünstigungen und Räumlichkeiten im Hauptsitz der Gaudiya Math in Kalkutta in Anspruch nehmen dürfe. Wenn sie sich jetzt schon stritten, wie würde es dann erst zugehen, wenn ihr spiritueller Meister einmal fort wäre? Aber er hatte mit den Vorfällen nichts zu tun und es waren ihm nicht einmal genauere Einzelheiten über die Vorkommnisse bekannt. Aber seinen spirituellen Meister so besorgt sprechen zu hören, stimmte ihn ebenfalls bekümmert. Mit betrübter Miene sagte Srila Bhaktisiddhanta zu Abai, ein Feuer wird ausbrechen. Eines Tages würde in der Gaudiya Math von Kalkutta ein Feuer ausbrechen und dieses Feuer des Parteienkampfes würde um sich greifen und verheerenden Schaden anrichten. Abai hörte zu, konnte sich jedoch keinen Reim auf diese Worte machen. Es wäre besser, sagte Bhaktisiddhanta Saraswati, den Marmor von den Wänden des Tempels zu reißen und ihn in Geld umzusetzen. Wenn ich könnte, würde ich das tun und dafür Bücher drucken. Das wäre besser. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati sagte dann direkt zu Abai, ich hatte den Wunsch, Bücher zu drucken. Wenn du je zu Geld kommst, dann drucke Bücher. Während Abai am Radhakunda stand und seinen spirituellen Meister ansah, prägten sich diese Worte tief in sein Gedächtnis. Wenn du je zu Geld kommst, dann drucke Bücher. Srila Bhaktisiddhanta verließ diese vergängliche Welt im Dezember 1936. Einen Monat vor seinem Verscheiden hatte Abai ihm einen Brief geschrieben. Er dachte, dass er als Grihastha seinem spirituellen Meister nicht mit voller Kraft dienen könne und wollte wissen, wie er mehr tun könnte. Er fragte also, gibt es einen besonderen Dienst, den ich tun kann? Zwei Wochen später erhielt Abai die Antwort. Ich bin voller Zuversicht, dass du unsere Gedanken und Argumente all denen in Englisch erklären kannst, die mit den Sprachen Bengali und Hindi nicht vertraut sind. Dies wird für dich selbst wie auch für deine Zuhörerschaft von großem Nutzen sein. Ich habe große Hoffnung, dass du dich zu einem sehr guten Prediger in englischer Sprache entwickeln wirst. Abai war sofort klar, dass es sich hier um die gleiche Anweisung handelte, die er schon beim ersten Treffen mit Srila Bhaktisiddhanta im Jahre 1922 erhalten hatte. Er betrachtete dies als eine Bestätigung. Jetzt gab es für ihn keinen Zweifel mehr über die Bestimmung seines Lebens. Das Feuer in der Maat, das Srila Bhaktisiddhanta prophezeit hatte, brach beinahe augenblicklich aus. Einige ältere Schüler stritten darum, wer in den Maats als Leiter nachfolgen sollte, und dies artete bald zu Rechtsstreitigkeiten über das Tempeleigentum aus. Als Grihastha und selbstständiger Geschäftsmann hatte Abai an den Aktivitäten der Gaudiya Math kaum Anteil genommen, und dies erwies sich nun als vorteilhaft. Er verfolgte die Streitereien aus der Distanz, beklagte jedoch, dass die Anweisung seines spirituellen Meisters, die Schüler sollten einträchtig zusammenarbeiten, missachtet wurde und dass die aus Tempeln und Druckereien bestehende Institution, die unter ihm geeint gewesen war, nun in Splittergruppen zerfiel. Bald darauf brach ein anderer, noch viel größerer Konflikt aus, der Zweite Weltkrieg. Im Zuge ihrer Blockadetaktik versenkten die Briten viele indische Boote, die Nahrungsmittel geladen hatten, und vernichteten einen großen Teil der ostindischen Reisernte, denn man befürchtete, die Nahrungsvorräte könnten dem Feind in die Hände fallen. Als Folge davon mussten die Inder Hunger leiden und im Land fehlten die für den Handel notwendigen Schiffe. Die Hungersnot, die darauf ausbrach, war die schlimmste, die Bengalen in den letzten 150 Jahren erlebt hatte. Abai gelang es, gerade genug Lebensmittel zu kaufen, um seine eigene Familie am Leben zu erhalten. Aber Monat für Monat sah er die Wege und Plätze überfüllt mit Bettlern, die ihr Essen auf behelfsmäßigen Öfen kochten und unter freiem Himmel oder unter Bäumen schliefen. Er sah hungernde Kinder, die in den Mülleimern nach Nahrungsresten wühlten. Von hier war es nur noch einen Schritt, dass man mit den Hunden um den Abfall kämpfte, und auch dies wurde in Kalkuttas Straßen bald zu einem alltäglichen Anblick. Abai sah die Leiden der Hungersnot aus dem Blickwinkel der Lehren, die er von Bhaktisiddhanta gehört hatte. Durch Gottes Fügung wäre die Erde in der Lage, genügend Nahrung zu produzieren. Das Problem war die Gier und die Misswirtschaft des Menschen. Es herrscht kein Mangel auf der Welt, hatte Srila Bhaktisiddhanta Saraswati gesagt, außer dem Mangel an Krishna-Bewusstsein. Jetzt schien diese spirituelle Sicht mehr denn je relevant, und Abais Verlangen wurde immer stärker, das Wissen, von dem er wusste, dass es das Heilmittel für alle Übel war, irgendwie anzuwenden. Überzeugt von der Dringlichkeit seiner Botschaft an die Menschen in aller Welt, erwog Abai, eine Publikation herauszubringen, in der die Weltkrise aus der Sicht der vedischen Schriften ebenso klar analysiert würde, wie es sein spiritueller Meister getan hatte. An Ideen mangelte es ihm nicht, und er hatte eigens zu diesem Zweck Geld von seinem Geschäft beiseite gelegt. Im vorderen Zimmer seiner Wohnung in Kalkutta konzipierte, schrieb, redigierte und tippte Abai eigenhändig das Manuskript für eine Zeitschrift. Er nannte sie Back to Godhead, herausgegeben und gegründet von Herrn Abai Charande im direkten Auftrag von His Divine Grace Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Wiederholt musste er allerdings die Regierungsbeamten um eine Genehmigung ersuchen, um Papier für den Druck seiner Zeitschrift zu erhalten. Obwohl er nur einer unter Millionen war, ohne Geld, ohne Anhänger, ohne Unterstützung, hatte er Vertrauen in seinen Guru und Sri Krishna. Er war überzeugt von der Wichtigkeit seiner Botschaft. Daher brachte er, ungeachtet des Krieges, inmitten von Explosionen und Sterbenden, seine erste Ausgabe heraus. Denn eine Publikation dieser Art wird dringend benötigt. Die gesamten 40er Jahre hindurch war Indiens politische Bühne der Schauplatz umwälzender nationaler Ereignisse. 1947 erlangte Indien die lang ersehnte Unabhängigkeit von Großbritannien. Aber der Jubel im Lande wurde schon bald vom Grauen überschattet. Hunderttausende mussten ihr Leben lassen, als das Land in Indien und Pakistan aufgeteilt wurde und blutige Auseinandersetzungen ausbrachen. Srila Prabhupada erinnerte sich später: Wir haben 1947 die Auseinandersetzungen zwischen Hindus und Moslems miterlebt. Auf der einen Seite kämpften Hindus und auf der anderen Moslems. Viele starben und nach dem Tod machte man keinen Unterschied mehr, wer Hindu und wer Moslem war. Die Männer von der Stadtverwaltung stapelten die Leichen auf einen Haufen und karrten sie später davon, um sie irgendwo hinzukippen. Aber er gab sich nicht der Hoffnung hin, dass Friedensversprechungen wahrgemacht würden. Und auch Indiens Unabhängigkeit betrachtete er nicht als eine Lösung. Was sollte sich ändern, solange die Führer nicht gottesbewusst waren? Im Back to Godhead, in seinem Artikel Gandhi Jinnah Talks, schrieb er: Die Kämpfe zwischen Hindus und Moslems und auch von Christen gegen Christen und Buddhisten gegen Buddhisten werden bis zum Ende der Welt weitergehen. Sein Argument: Solange die Triebfeder des Menschen Selbstsucht, Eigennutz und sinnliche Begierden sind, werden sie weiterkämpfen. Wahre Einigkeit ließe sich nur auf der Ebene des spirituellen Verständnisses und des Dienstes am höchsten Herrn erreichen. Selbst wenn es Abai nicht gelang, genügend Geld aufzubringen, um das Back to Godhead regelmäßig herauszubringen, so hört er doch nicht auf zu schreiben. Sein ehrgeizigstes Projekt war ein Kommentar zur Bhagavad Gita. Aber er predigte die Botschaft Sri Chaitanyas auch durch Briefe. Er schrieb an viele führende Regierungsmitglieder, Prominente, die er kannte und Leute, deren Artikel er gelesen hatte oder auf deren Aktivitäten er durch Zeitungen aufmerksam geworden war. Er präsentierte sich selbst als demütigen Diener und erklärte seine Vorstellungen, wie sich die verschiedensten Probleme mit Hilfe der ursprünglichen Krishna-bewussten Kultur Indiens erfolgreich lösen ließen. Manchmal wurden seine Briefe von Regierungsämtern und Sekretären beantwortet, aber größtenteils wurden sie ignoriert. Dass Abai auch daran dachte, Mohandas Gandhi auf den Weg des hingebungsvollen Dienstes zu führen, war abzusehen. Gandhi war ein mutiger Mann mit edlen Motiven, der sich Zeit seines Lebens für seine Landsleute aufgeopfert hatte, und er übte deshalb einen großen Einfluss auf die indischen Massen aus. Zudem war Abai in jungen Jahren ein Anhänger Gandhis gewesen und fühlte sich ihm daher besonders eng verbunden. Am 7. Dezember 1947 schrieb er ihm einen langen Brief nach Delhi. Er wusste, dass sich Gandhi mit vielen seiner früheren Anhänger überworfen hatte, die nun Führungspositionen im Land einnahmen und seinem Ziel einer Hindu-Moslem-Einheit und eines Agrarstaats ablehnend gegenüberstanden. Er war ins Kreuzfeuer der Hindus wie auch der Moslems geraten. Im Alter von 78 Jahren war seine Gesundheit schwach und seine Gemütsstimmung schwermütig. Abai wusste, dass Gandhi seinen Brief wahrscheinlich nie bekommen würde, aber er schickte ihn trotzdem ab, in dem mit »Ein unbekannter Freund« unterzeichneten Schreiben hieß es: »Lassen Sie sich von einem aufrichtigen Freund folgenden Rat geben. Ziehen Sie sich sofort aus der aktiven Politik zurück, wenn Sie nicht eines ruhmlosen Todes sterben wollen.« Wenngleich er Gandhi mit warmen Worten Anerkennung zollte, wies er darauf hin, dass all sein Ansehen und sein Prestige sich als ein bloßes Trugbild erweisen würden, wenn er sich nicht aus der Politik zurückziehen und sich dem Studium und dem Predigen der Bhagavad Gita widmen würde. Besonders jetzt, wo sein Leben seinem Ende zugehe, warnte Abai, soll er die Politik aufgeben und sich der absoluten Wahrheit zuwenden. Abai bat Gandhi, sich mindestens einen Monat lang zurückzuziehen und mit ihm die Bhagavad Gita zu besprechen. Abai erhielt nie eine Antwort auf seinen Brief, und einen Monat später, am 30. Januar, ereilte Gandhi der Tod. Der Brief, den Abai einen Monat vorher geschrieben hatte, hörte sich plötzlich wie eine Prophezeiung an. Während sich Abais Tätigkeit als Autor und Prediger zunehmend intensivierte, ging sein Geschäft immer schlechter und auch im Familienleben stellten sich Schwierigkeiten ein. Abai fand, dass ein bestimmter Ausspruch Sri Krishnas, ein Vers aus dem Srimad Bhagavatam, auf ihn zuträfe. Wenn ich jemandem besonders barmherzig gesinnt bin, nehme ich ihm nach und nach allen materiellen Reichtum weg. Die Freunde und Verwandten wollen dann nichts mehr von einem armen Schlucker wissen, sodass er nur noch Krishna hat. Als Abais Geschäft in Allahabad tief in Schulden geriet, versuchte er sein Glück in Lucknow. Die Firma, die er dort neu gründete, schien zuerst Gewinn abzuwerfen, aber am Ende arbeitete er wieder mit Verlust und musste zumachen. Abai sorgte zwar weiterhin für seine Frau und seine Kinder, die in einer Wohnung in Kalkutta lebten, aber die meiste Zeit über war er von ihnen getrennt. Er zog nach Allahabad, investierte jedoch immer weniger Energie in den Verkauf pharmazeutischer Produkte. Ihm war mehr am Predigen gelegen. Als ein Kunde von einem Krankenhaus in Jhansi Abai bat, im dortigen Gita Mandir Vorträge zu halten, ging er bereitwillig auf den Vorschlag ein. Abais Vortrag fand bei der Zuhörerschaft in Jhansi, größtenteils junge Medizinstudenten und Ärzte, großen Anklang. Ihr Interesse war allerdings in erster Linie sozialer und kultureller Natur. Man hatte schon vielen Rednern zugehört, die man zu Vortragsveranstaltungen einzuladen pflegte, und kein Mensch wäre je auf die Idee gekommen, dass Abai versuchen würde, ein permanentes Zentrum in Jhansi zu eröffnen. Aber Abai dachte in die Zukunft und war ehrgeizig. Er überließ sein Geschäft in Allahabad seinem Sohn und versuchte in Jhansi eine spirituelle Bewegung aufzubauen. Abai war 56 und dachte, dass es nun an der Zeit sei, ernsthaft Anstrengungen zu unternehmen, die Anweisungen seines spirituellen Meisters in die Tat umzusetzen. Wie er zu einem Mann in Jhansi sagte: Die ganze Welt wartet auf eine spirituelle Revolution, Herr Mitra. Da der Institution seines spirituellen Meisters, der Gaudiya Math, aufgrund innerer Machtkämpfe und Spaltungen die Flügel beschnitten waren, versuchte er, eine Bewegung von Gottgeweihten ins Leben zu rufen, die auf der ganzen Welt aktiv sein würde. Obwohl er nur ein oder zwei Helfer hatte, erreichte er, dass ihm ein verlassener Tempel zur Verfügung gestellt wurde. Ihm schwebte eine Art spirituelle Vereinte Nationen vor, und er begann nun allen Ernstes auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Er formulierte eine Satzung und meldete seine Bewegung offiziell als die League of Devotees, den Bund der Gottgeweihten, an.